Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend. Bundesliga-Fußball wird es an diesem 1. Mai nicht geben. Deshalb auch kaum Fußball bei uns in der Sendung, aber viel aktueller Sport. Vom Radsport über Handball, Basketball, Eishockey bis hin zum Snooker. Sie hören Münchens Sportbürgermeisterin Verena Dietl 100 Tage vor den European Championships. Den Meistertrainer der Basketballerinnen vom USC Eisvögel Freiburg, der sich gar nicht so recht freuen mag. Und wir stellen uns auch die Frage, wie Ethik und Sportsponsorenbusiness zusammenkommen können. Das alles bis 20 Uhr hier. Dieser Sonntag ist ja auch staatlicher Feiertag. Rund um den 1. Mai gibt es viele Bräuche und Traditionen, vom Tanz in den Mai angefangen über die Hexen der Walpurgisnacht, Demo und politische Kundgebung natürlich auch. Und im Sport, da gehört zu diesem Tag das Radrennen Eschborn-Frankfurt. Früher mal bekannt als Henninger-Turm-Rennen fest zum Kalender. Heute gewann es der Ire Sam Bennett. Frage an Reporter Matthias Merget. Guter Tag für das deutsche Team, Bora Hansgrohe.
Ja, auf jeden Fall. Das muss man sagen. Das Frühjahr war so durchwachsen. Und man muss auch sagen, der sportliche Leiter Jens Zemke kommt aus der Region, ist früher selbst Profi gewesen, kennt also hier wirklich jede Ecke, jeden Winkel. Und da hat diesem Sam Bennett klargemacht, ach, das ist ein richtig wichtiges Rennen. Hier müssen wir vorne dabei sein. Und die Chancen sind gut, weil die Konkurrenz, ja, ist solide gewesen, aber nicht so, dass man sie mit diesem starken Bora-Hansgrohe-Team nicht besiegen könnte. Und es war ein Verdienst von Sam Bennett, klar. Aber die Mannschaft hat ihn auch super in dieses Finale reingeführt und er hatte einfach auch die stärkste Mannschaft gehabt heute.
Es war ja zum ersten Mal seit 2019 wieder am angestammten Termin, am 1. Mai dieses Rennen. Was hat das für das Rennen heute bedeutet?
Ja, das war ganz wichtig, denn die Zuschauer haben sich richtig gefreut, dass sie am angestammten Termin wieder kommen konnten. Man muss auch sagen, das Wetter war grandios, nicht zu heiß, nicht zu kalt. Die Strecke war trocken, die Leute konnten rausfahren, sie konnten sich vergnügen. Hier wurden sehr viele Sachen aufgebaut, wo die Leute sich auch rund um den Radsport vergnügen konnten. Es gab Kinderrennen, Jugendrennen, also es war wirklich ein optimaler Tag für den Radsport, auch wenn kein Deutscher gewonnen hat oder auf dem Podium war. Aber insgesamt wurde das Rennen absolut gut von den Zuschauern angenommen. Und letztes Jahr war es ja im September dann wegen Corona so verschoben. Das war alles so ein bisschen Stückwerk. Aber jetzt am angestammten Termin, so am Ende der Klassikersaison, war das eigentlich so, wie man es haben möchte. Wie gesagt, auch sportlich hätte es ein bisschen anders laufen können. Phil Bauhaus als vierter bester Deutscher. Aber ansonsten ging das Rennen richtig glatt über die Bühne und wurde von den Fans absolut wieder angenommen.
Berichtet Matthias Merget aus Frankfurt. Wir haben kurz vor der Sendung miteinander gesprochen. Es ist das Ende der Frühjahrsklassiker-Saison. Am Freitag beginnt dann mit dem Giro d'Italia die erste der drei großen Landesrundfahrten. Wobei Italia, los geht es schließlich in Ungarn. Das sollte schon vor 2 Jahren so sein. Corona machte es dann unmöglich. Jetzt also 3 Tage zu Beginn in Ungarn. Sehr zur Freude der dortigen Politik. Tom Mustroff berichtet.
100 Tage vor dem Giro-Start gab es die Nacht der rosaroten Lichter. Sehenswürdigkeiten aller 37 zu passierenden Städte in Ungarn wurden in rosa Licht getaucht. Von der Freiheitsstatue in Budapest über die Burg Visegrad bis zur Tagore-Promenade in Balatonfüred. Bei den Rennstellen sorgt der Auslandsstart so weit weg vom angestammten Giro-Gebiet allerdings für logistische Probleme. Giuseppe Martinelli vom Rennstall Astana.
Wenn man im Ausland startet, sorgt das immer für einen gewissen Bruch. Aber die Tour beginnt in Dänemark. Auch die Vuelta startet im Ausland. Man sucht immer das Geschäft. Es ist eine normale Entwicklung. Aber die Teams bringt das ziemlich in Schwierigkeiten.
Sogar von gleich 2 Giro d'Italia in einem Jahr aus logistischer Sicht spricht Martinelli. Denn während ein Tross mit Mannschaftsbus und Materialwagen noch in Ungarn ist, macht sich ein zweiter Tross nach Sizilien auf, wo es nach den ersten 3 Etappen in Ungarn weitergeht. Auch aus ökologischer Perspektive ist ein Transfer von fast 2000 Kilometern absurd. Die Renndistanz selbst beträgt 3410 Kilometer. Die Radprofis konzentrieren sich naturgemäß vor allem auf das Sportliche. Bei ihnen steigt der Erwartungspuls. Emanuel Buchmann vom Team Bora Hansgrohe.
Aber ich freue mich schon auf den Giro, dass es jetzt losgeht nach der langen Vorbereitung.
Buchmann ist einer von gleich 3 Kapitänen beim deutschen Rennstall. Er geht aber mit etwas gebremsten Hoffnungen auf seine eigenen Ergebnisse ins Rennen.
Ja, im Moment bin ich nicht so hundertprozentig fit oder nicht ganz so, wie ich es mir gewünscht hätte. Nach der Baskenland-Rundfahrt war ich jetzt krank. Bis dahin war ich eigentlich auf einem ganz guten Weg und da hätte eigentlich auch unsere Vorbereitung super geklappt. Dann musste man das ganze Höhentrainingslager um eine Woche verschieben.
Eine Bronchitis setzte Buchmann für eine ganze Weile außer Gefecht. Deshalb sind seine eigenen Ziele etwas nach unten korrigiert.
So prinzipiell, ja, wäre schon das Ziel, das Podium gewesen, wenn die Vorbereitung optimal gewesen wäre. Aber jetzt müssen wir mal schauen, wie es läuft. Das ist gerade schwer zu sagen. Ja, ich will einfach gut durchkommen dieses Jahr, ohne Sturz, ohne Krankheit. Und ich denke, dass dann immer noch ein gutes Ergebnis möglich ist.
Vor allem will Buchmann seine beiden Co-Kapitäne Jay Hindley und Wilko Keldermann unterstützen. Die wurden 2020, als das erste Mal der Start in Ungarn geplant war, Zweiter und Dritter der Gesamtwertung, damals für den anderen deutschen Rennstall Sunweb. Keldermann beeindruckte damals schon als schnellster der Favoriten auf dem Vulkan Etna. Der ist auch in diesem Jahr im Programm. Und er ist ein Schlüsselmoment in dieser Rundfahrt. Das meint jedenfalls Giuseppe Martinelli, sportlicher Leiter mit mehr als 40 Jahren Giro-Erfahrung, erst auf dem Rad und später im Auto.
Man kommt dort nach den ersten 3 Tagen in Ungarn an. Es wird gleich sehr schwer. Der Anstieg am Punto Sapienza hat immer für Unterschiede gesorgt.
Es ist der Beginn einer langen Kletterpartie. 5 reine Bergetappen und 7 Tagesabschnitte mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad sind im Streckenplan des 3-wöchigen Rennens zu finden. Auf mehr als 50.000 Höhenmeter summieren sich die Anstiege. Etwa 4.000 Höhenmeter mehr als im letzten Jahr. Das sorgt für gemischte Stimmung im Feld. Emanuel Buchmann.
Ja, die 55.000 Höhenmeter. Wenn man gut drauf ist, freut man sich auf sowas. Wenn man nicht ganz so gut drauf ist, hat man ein bisschen mehr Respekt.
Härteste Konkurrenten seines Teams sind der wiedererstarkte Ineos-Rennstall um Richard Carapaz, Giro-Sieger von 2019. Hinzu kommen der Portugiese João Almeida von Quickstep, der frühere Tourzweite Romain Bardet von DSM und Miguel Ángel López von Martinellis Astana-Truppe. Die Entscheidung wird auf der vorletzten Etappe am 28. Mai am 2057 Meter hochgelegenen Marmolada-Pass erwartet. Das nur 17 Kilometer lange Zeitfahren in Verona am Schlusstag dürfte für keine sehr großen Abstände sorgen. Insgesamt gibt es nur 26 Zeitfahrkilometer. Der Giro 2022 wird eine reine Kletterpartie.
Tom Mustroff mit der Vorschau auf den Giro d'Italia. Am Freitag geht es also in Ungarn los. Übrigens heute noch ein 2. Erfolg für das deutsche Team Bora Hansgrohe. Alexander Vlasov hat die Tour de Romandie gewonnen. Topspiel in der Handball-Bundesliga an diesem 1. Mai. Das knappe 28:27 von Tabellenführer SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin kann mehr als nur ein Sieg für die Magdeburger gewesen sein, berichtet Jens Lampe.
Das könnte vor 6.000 frenetisch jubelnden Zuschauern der entscheidende Schritt Richtung Deutsche Meisterschaft gewesen sein. In einem intensiven, ausgeglichenen Spiel gewann der SCM am Ende glücklich 28:27. Gegen starke Gäste aus Berlin, die die meiste Zeit in dieser Partie führten. Zur Halbzeit dann ein 14:14. Nach dem Wechsel sahen die Berliner aus wie der Sieger. 49. Minute, 25:21 für die Berliner. Aber der SCM kämpfte sich zurück. 4 Tore am Stück, Ausgleich. Und dann hatten sie einfach mehr Glück und auch vielleicht das Quäntchen mehr Willen, um letztlich mit dem Tor von Magnusson kurz vor dem Ende und dann dem abgewehrten Angriff dafür zu sorgen, dass sie 28:27 gewonnen haben.
Berichtet Jens Lampe und zugehört hat Marc-Henrik Schmidt, Geschäftsführer des SC Magdeburg. Guten Abend.
Ja, guten Abend. Okay.
Stimmen Sie unserem Reporter zu? Ein ganz, ganz wichtiger Schritt auf dem Weg zum Titel?
Ganz klar. Also ganz wichtiger Sieg, direkter Mitbewerber, keine Frage. Ist ein Meilenstein, aber es sind eben noch jetzt 7 Spiele zu spielen und wir sind noch nicht am Ziel.
Das ist klar, dass Sie das jetzt sagen, aber dennoch ist es ja so, dass man von außen den Eindruck hat, dass die kaum noch zu stoppen sind, auch bei dem Vorsprung auf den THW Kiel.
Ja, aber wie gesagt, wir haben es ja heute gesehen, wie eng die Spiele sind. Und alles ist möglich. Wir spielen in der Handball-Bundesliga. Da warten noch 7 schwere Aufgaben. Und wenn es dann rechnerisch nicht mehr zu verändern ist, dann ist der Zeitpunkt gekommen und keine Sekunde vorher.
Einer Ihrer Spieler hat heute nach dem Spiel gesagt, dass man nach 27 Spieltagen um die Champions League spielt. Das war so sein Wunsch oder Traum vor dieser Saison. Und jetzt ist eben der Titel möglich oder sehr gut möglich sogar. Müssen Sie sich manchmal da auch ein bisschen die Augen reiben, was in dieser Saison passiert ist?
Ja, es ist wirklich überragend, was die Mannschaft da um Bennett Ligert macht und wie wir es machen. Und es wird auch nicht rumgejammert wegen der Spielbelastung. Wir nehmen das so hin. Wir waren bei der Weltmeisterschaft in Saudi-Arabien in der Saison, waren jetzt bis letzten Sonntag noch in 3 Wettbewerben vertreten. Wir nehmen das alles mit und hoffen, dass es zu einem guten Ende geht. Aber wie gesagt, in der Liga haben wir bis jetzt noch nichts gewonnen. War heute ein großer Schritt, aber nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Wie viel können denn da jetzt die Fans auch bei helfen? Wir haben es gerade im Bericht auch gehört, die haben frenetisch gefeiert, sind ja wieder zurück in der Halle. Wie viel Auftrieb gibt Ihnen das?
Ja, das ist extrem wichtig und vor allen Dingen jetzt nicht nur gegen Füchse oder vielleicht am letzten Spieltag gegen Rhein-Neckar, sondern wir haben noch Aufgaben gegen Nettelstedt, gegen Barling, wo man sagt, vermeintlich Favoritenrolle. Da ist es jetzt wichtig, dass jeder in die Halle kommt, weil jetzt ist die Chance da. Ich will nicht sagen, diese Jahrhundertchance zu nutzen, aber was ganz Großes zu erreichen, und da brauchen wir in jedem Spiel die volle Unterstützung und dann kann es am Ende was werden.
Es wäre ja der erste Meistertitel seit 2001. Es gab noch ein paar Siege in Europapokalwettbewerben dazwischen, aber was würde so ein Meistertitel auch für Ihre Stadt bedeuten?
Ja, das merkt man an allen Ecken und Enden. Die Fußballer sind aufgestiegen in Liga 2, das sind gute Kollegen von uns. Die deutsche Meisterschaft spielen gerade in solchen trüben Zeiten, Corona und jetzt auch die Situation in der Ukraine, wo die Menschen doch wirklich Sorgen haben. Und wenn wir dafür ein bisschen Aufhellung sorgen können in einer eher strukturschwachen Region, dann nehmen wir die Rolle an. Und deswegen ist das so extrem wichtig, hier mit was in den Händen dazustehen am Ende.
Ja, wenn Sie das schon ansprechen, wollte ich Sie nachfragen, ist ja so, dass Sachsen-Anhalt in vielen Statistiken deutschlandweit nicht gerade vorne steht. Wie wichtig ist denn so ein sportlicher Erfolg und so eine Aushängeschildposition, die Sie haben?
Ja, extrem wichtig. Also ich sage immer, wir sind ein identitätsstiftender Leuchtturm hier für die Region. Und die Leute können sich danach orientieren und sie sollen an dem Erfolg auch teilhaben. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, hier mit dem Erfolg am Ende dazustehen und einfach der Region auch wieder einen Push zu geben. Wir haben jetzt diese große Intel-Ansiedlung die nächsten Jahre hier in Magdeburg, die europaweit für Furore sorgt. Und ich glaube, das sind alles Signale, dass es hier mit der Region nach vorne geht. Und wenn wir einen Beitrag dazu leisten können, machen wir das gerne. Das ist unsere Aufgabe.
Die letzten 2 Jahre war ja vor allem bestimmt durch die Pandemie, durch die leeren Hallen. Wie knapp war es für Sie beim SC Magdeburg in diesen Corona-Jahren, auch finanziell?
Ja, es war vor allen Dingen nicht abzusehen, was passiert. Also ich hätte mir nicht vorstellen können, dass man ein halbes Jahr ohne Zuschauer, ohne Sponsoren in der Arena durchhalten kann. Das hätte ich mir nicht vorstellen können. Aber da ist eben eine Solidarität auch an den Tag gelegt worden. Die Mannschaft hat verzichtet, wir haben in der Geschäftsführung verzichtet. Wir haben natürlich auch staatliche Hilfe bekommen und das in Kombination hat dazu geführt, dass wir bis heute toi 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 gut durchgekommen sind und hoffen jetzt natürlich, dass es dann noch im Herbst zumindest der Umgang ein anderer wird mit dem ganzen Thema, dass wir einfach wieder mit voller Kulisse durchspielen können.
Und trotzdem haben Sie ja trotz dieser ungewissen Zeiten eine ziemlich schlagkräftige Mannschaft aufgebaut. Ist wahrscheinlich auch Ihre Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es jetzt mehr wird als ein One-Hit-Wonder, also nur ein erfolgreiches Saisonprojekt. Wie kann man das nachhaltig eigentlich festhalten, sowas?
Na gut, wir haben uns auch zum Start der Pandemie gesagt, dass wir keine Angst haben, dass wir mutig sein wollen, auch bei den Verpflichtungen. Wir haben heute die Verlängerung von Markus Augstrup, einem der besten Kreisläufer der Welt in der Altersklasse 24-25, bekannt geben können. Wir haben unsere Schlüsselspieler gehalten und völlig klar, wenn wir den Schritt in die Champions League schaffen, ob jetzt als Erster oder Zweiter, dann wollen wir auch die Voraussetzungen schaffen, dort zu bleiben. Das ist dann die nächste Herausforderung, um die ich mich dann gerne kümmere, wenn wir die erste geschafft haben.
Jetzt werden Sie sagen, es sind noch 7 Spiele und man muss von Spiel zu Spiel denken. Das alles wissen wir ja, aber trotzdem am Ende unseres Gesprächs nochmal die Frage, wie stellen Sie sich das denn jetzt konkret vor? Was soll denn da eigentlich noch schiefgehen können?
Also ganz ehrlich, ich konzentriere mich jetzt nur auf die Europapokalbegegnung am Dienstag gegen Nantes und dann fahren wir nach Erlangen und das wird kein Sieg im Vorbeigehen gehen und da gucken wir weiter. Das haben wir die ganze Zeit gemacht und wir werden einen Teufel tun, bevor dies nicht in trockenen Tüchern ist, hier irgendwas zu feiern oder großspurig zu werden. Demut und unsere Arbeitswille, Mannschaft und Geschäftsstelle dahinter haben uns dahin gebracht, wo wir sind und das wollen wir jetzt auch genauso zu Ende führen.
Im Pokal vor einer Woche haben Sie gegen den THW Kiel verloren. Das ist Ihr ärgster Verfolger. Wie sehr schauen Sie dahin, was der THW macht?
Der THW Kiel ist natürlich nach wie vor eine der besten Mannschaften Europas und wenn sie so spielen wie gegen uns im Finale, dann sind sie für mich auch ein Kandidat auf den Sieg in der Champions League. Und wenn Niklas Landin und Sander Sargosen das Potenzial so abrufen wie gegen uns, hat es jede Mannschaft der Welt schwer. Natürlich gucken wir dahin, aber wir sind und bleiben in der Pole Position. Wir haben selber in der Hand, in den letzten 7 Spielen den Vorsprung ins Ziel zu bringen und das möglichst mit Siegen und nicht mit Rechenspielen. Da habe ich großen Respekt vor den Kollegen in Kiel, aber wir müssen auf uns gucken und die Sache nach Hause fahren.
Danke an Marc-Henrik Schmidt, Geschäftsführer des SC Magdeburg, hier bei uns live im Deutschlandfunk heute Abend. Und es ist schon angeklungen, der THW Kiel ist der ärgste Verfolger der Magdeburger. Heute ein knapper Heimsieg gegen Melsung. Finn Ole Martins.
Das war ein hartes Stück Arbeit an diesem 1. Mai für den THW, der in der ersten Halbzeit schon mit zeitweise 6 Treffern führte, sich das Leben dann aber, wie schon unter der Woche gegen Wetzlar, wieder einmal selbst schwer machte. Durch leichte Fehler im Aufbauspiel und zu einfache Gegentore. Melsungen drehte sogar die Partie, doch wie im Pokalfinale genau eine Woche zuvor gegen Magdeburg schaffte es der Rekordmeister, in der entscheidenden Phase eine Schippe draufzulegen. Der 6. Pflichtspielsieg in Folge war wieder einmal mit Torhüter Niklas Landin verbunden. Viel wichtiger aber, durch das 27:25 festigt der THW Kiel Platz 2 in der Tabelle.
Außerdem heute die Rhein-Neckar-Löwen 29:22 beim TuS N Lübbecke. Erlangen gewinnt 33:27 bei Lemgo-Lippe, 22:28 am Ende das Ergebnis zwischen Hannover-Burgdorf und Wetzlar und Stuttgart besiegt Leipzig 29:25. Der Meisterschaftskampf also biegt auf die Zielgerade ein im Handball. Mitten schon auf den letzten Metern ist dagegen der Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga. Und da musste der FC St. Pauli einen weiteren Rückschlag verkraften heute. Corona hat zugeschlagen. Matthias Dröge.
Natürlich kommt dieser Ausbruch so kurz vor dem Saisonfinale zur absoluten Unzeit, so Sportchef Andreas Bornemann. Bisher ist St. Pauli glimpflich durch die Pandemie gekommen. Es hatte mal den einen oder anderen Spieler erwischt, aber nie so viele auf einmal wie jetzt. Bei 9 Spielern und einem Mitglied aus dem Mannschaftsumfeld ist eine Infektion per PCR-Test nachgewiesen worden. Kapitän Ziereis hatte bereits am Freitag Corona-positiv passen müssen. Stand jetzt soll morgen Nachmittag wieder trainiert werden. Außerdem tue der Verein alles dafür, dass die Partie beim Tabellenführer auf Schalke am kommenden Wochenende stattfinden kann, so Bornemann.
Im Saisonfinale, da kochen ja gerne die Emotionen noch etwas höher als eh schon, wenn es dann um die Plätze geht. Und so wundert es kaum, dass seit einigen Tagen leidenschaftlich über die Schiedsrichterleistungen wieder einmal diskutiert wird, insbesondere über die im Kölner Keller. Der DFB sah sich sogar bemüßigt, in persona Schiedsrichterchef Lutz Michael Fröhlich zu betonen, der Videobeweis stehe nicht in Frage. Daniel Teveleit über diese aktuelle Debatte, die bei BVB-Trainer Marco Rose nach dem 1:3 in München vor einer Woche beginnt.
Was soll ich sagen? Es ist ein absolutes Spitzenspiel. Es geht um eine Menge, es geht um Renommee, es geht Bayern gegen Dortmund. Und dann erwarte ich einfach, dass die Dinge auch anständig geregelt werden. Und wenn das heute wieder nicht der Fall war, dann muss ich sagen, Hut ab.
Dass auch in mehreren anderen Stadien fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurden, schürte die Emotionen weiter. Experten tobten. Stefan Effenberg sagte im Fernsehen bei Sport1,
das zu übersehen und das Spiel weiterlaufen zu lassen, das ist für mich ein Skandal.
Auch Jochen Drees, der beim DFB das Videoschiedsrichterprojekt leitet, räumt den Fehler von München offen ein. Insgesamt ist er aber recht zufrieden mit der Arbeit der Videoassistenten.
Wenn man jetzt auf letzte Wochenende zurückblickt, dann haben wir im Prinzip 8 relevante Situationen, die den Videoassistenten betreffen, von denen wir fachlich einschätzen, dass 7 korrekt gelöst worden sind. Also wo in 7 Fällen das System Videoassistent funktioniert hat.
Mit Ausnahme des Fouls von München. Umstrittene Szenen gab es aber dennoch weitere. Ein Strafstoß in Freiburg beispielsweise widersprach zwar dem Gerechtigkeitsgefühl von Spielern, Trainern und Fans, müsse aber aufgrund der Vorgaben des internationalen Regelgremiums IFAB genauso gepfiffen werden, sagt Drees. Es mag sich für viele Zuschauer und auch für die Protagonisten in den Clubs anders anfühlen, aber die Einführung des Videobeweises sei ein großer Erfolg, findet der Schiedsrichterfunktionär. Es gebe in dieser Saison
über 90 korrigierte Fehler, die primär auf dem Feld entstanden sind. Es gibt heutzutage faktisch gesehen keine Abseitstore mehr. Wir haben keine Tätlichkeiten mehr im Rücken vom Schiedsrichter. Und wir haben auch diese ganz klassischen Schwalben von früher nicht mehr.
Die Videoassistenten schaffen es zudem immer besser, wirklich nur im Falle gravierender Fehlentscheidungen einzugreifen. Dennoch sei es schwer auszuhalten, vermutet Drees, dass trotz aller technischer Hilfsmittel Fehler passieren. Nach dem Hinspielsieg der Bayern in Dortmund hatte unter anderem BVB-Profi Jude Bellingham verschwörerische Andeutungen gemacht. Videoschiri-Chef Drees wirbt für Verständnis bei menschlichen Fehlern.
Ja, da gibt es immer Verbesserungsbedarf. Und da ist natürlich auf der einen Seite die menschliche Komponente, also sprich, wer ist dazu in der Lage? Wer von denjenigen, die diese Rolle ausüben, kann das denn am besten? Und das versuchen wir immer zu identifizieren und entsprechend auch die Leute so zum Einsatz zu bringen.
In den Augen des ehemaligen Schweizer Weltklasse-Schiedsrichters Urs Meier, der in der aktuellen Debatte von manch einem Experten als neuer DFB-Schiedsrichterchef ins Spiel gebracht wurde, gibt es ein besonders großes Defizit bei den Spielleitern.
Das Problem ist ja oft, dass wir viele Schiedsrichter haben, die haben das Gefühl nicht. Die sind zu weit weg vom, was ist eine natürliche Handbewegung oder was ist eine unnatürliche Armbewegung. Das spüren die nicht mehr, weil sie selber nicht erlebt haben, weil sie selber vielleicht nicht richtig Fußball gespielt haben, weil sie noch nie in einen Slide-Tackling gegangen sind, weil sie nicht wissen, was der Arm macht. Und das heißt, du musst mit diesen Schiedsrichtern genau in diesen Bereichen musst du üben. Das heißt, du musst die diese Situationen nachspielen lassen. Sie müssen selber mal in einen Slide-Tackling, sie müssen selber mal runtergehen.
Die Fehler können jenseits der Pauschalkritik an den Kölner Keller nämlich ganz unterschiedlichen Quellen entspringen. Manchmal übersehen die Videoassistenten einfach klare Verstöße. In einem Regelwerk voller Grauzonen lässt es sich außerdem kaum vermeiden, dass die Unparteiischen unterschiedlich einschätzen, ob ein Fehler eindeutig genug war, um einzugreifen. Und nicht zuletzt haben einige Schiedsrichter Schwächen beim Beurteilen von komplexen Bewegungsabläufen, wie auch Jochen Drees einräumt. Vor Urs Meyers Idee, die Spielleiter harte Zweikämpfe führen zu lassen, hätte er jedoch
Angst, weil dann hätten wir am Wochenende so viele Verletzte. Wenn wir das in der Woche über trainieren würden oder testen würden, das würde ich lieber nicht machen. Aber das ist das, was tatsächlich absolut Sinn macht, sich mit Bewegungsabläufen der Betreffenden auch auseinanderzusetzen.
Genau das wünscht sich Drees im Übrigen auch vom internationalen Regelgremium IFAB. Vor allem die Handspielregel bleibt ein Ärgernis. Bis zum vergangenen Sommer wurde zuallererst nach vergrößerten Körperflächen oder T-Shirt-Linien am Oberarm und nicht nach der Bewegung geschaut. Das führte zu zahlreichen Elfmeterpfiffen, die eher durch Zufall als durch einen vorsätzlichen Regelbruch zustande kamen. Seit der laufenden Saison sollen die Schiedsrichter wieder verstärkt auf die Absicht der Spieler schauen. Drees sagt jedoch,
das ist das, was ich meine, wo wir uns noch weiter bewegen müssen. Wo wir noch auch abgleichen müssen mit einer Erwartung, die die Öffentlichkeit in dieser Auslegung hat, aber die auch die betreffenden Spieler und Vereine, also die Aktiven auch haben, wie wir denn uns im Thema Handspiel bewegen wollen. Ich finde, dass der Weg gut ist, den jetzt das IFAB beschritten hat. Und das sehen wir in den Zahlen, dass die überprüften Strafraumsituationen in überwiegendem Maße als nicht strafbar eingeordnet werden. Das hat sich verändert im Vergleich zur letzten Saison.
Und kann weiter perfektioniert werden. In den Fankurven und an den Stammtischen werden solche kleinen Verbesserungen aber kaum wahrgenommen, weil immer noch zu viele Fehler passieren und vielleicht auch, weil der Ärger über die Schiedsrichter einfach eine viel zu wichtige Empfindung ist im großen Kosmos der Fußballemotionen.
Berichtet Daniel Teveleit. Wir kommen in die Basketball-Bundesliga. Da hat Alba Berlin Heidelberg heute zu Hause klar und deutlich 110-70 besiegt, weiß Nikolaus Hillmann.
Mit 110-70 gewannen die Albatrosse. Heidelberg hatte keine Chance. Schon zur Pause betrug der Vorsprung 17, nach dem dritten Viertel sogar 42 Punkte. Ein Desaster für die Heidelberger gegen ein Alba-Team, dem die Spielfreude anzusehen war. 18 verwandelte Dreier, 41 Rebounds, 36 Assists, das sind beeindruckende Zahlen. Alba gewinnt zum 9. Mal in Folge in der Bundesliga und nähert sich schon einer imposanten Playoff-Form.
Kurz vor den Playoffs also die Bundesliga der Männer. Die Frauen haben ihre Saison am Freitag schon beendet. Durch ein 95-65 im vierten Finalspiel gegen die Rheinland Lions ist der USC Eisvögel Freiburg zum ersten Mal in seiner Geschichte deutscher Meister. Kurz vor dieser Sendung habe ich Harald Jansson erreicht. Er ist sportlicher Leiter und Trainer in einer Person und er wollte sich gar nicht so überschwänglich freuen, wie es eigentlich zu erwarten wäre.
Ja, natürlich. Ich will das gar nicht zu sehr hypen in eine Richtung. Ich kann das gar nicht glauben und so weiter. Wir haben 8 Monate gearbeitet und haben jetzt das Ergebnis für eine außergewöhnlich gute Arbeit für ein Team, das Exzellentes geleistet hat über alle 8 Monate hinweg. Und jetzt sind wir deutscher Meister. Gleichzeitig wissen wir, dass deutscher Meister im deutschen Damenbasketball nicht das bedeutet, was es beispielsweise im Fußball oder im Herrenfußball bedeutet, dass automatisch die Gelder fließen. Das heißt, wir arbeiten weiterhin beschaulich an unserem Budget und versuchen, viel Gutes für den Damen- und Mädchensport zu machen.
Ändert sich in den letzten Jahren etwas daran? Der Frauenbasketball steht ja auch gegenüber dem Männerbasketball in der Aufmerksamkeit noch deutlich zurück.
Nein, es ändert sich nichts. Und das ist auch nichts Basketballspezifisches. Wir leben in einem Land, das ich sehr mag. Und ich liebe auch Freiburg, die Stadt, die Gegend, in der ich lebe. Aber wir leben in einem Land, Deutschland, in dem das Auseinanderklaffen zwischen Verdiensten, Aufmerksamkeit, Geldern im Frauensport einfach im Vergleich zum Herrensport einfach extrem ist. Es gibt diese Extremität nirgends in keinem anderen europäischen Land, das ich bisher basketballtechnisch bereist habe, in der Art. Wir haben etwa ein Auseinanderklaffen von einem Hundertfachen. Ein deutscher Basketballer verdient in der Regel das Hundertfache von einer deutschen Basketballerin. So sehen auch die Budgets der Vereine etwa aus. Und da ändert sich nichts dran.
An wen geht denn der Vorwurf? Ich will Sie gerne verstehen. Ist das ein Vorwurf in Richtung der Medien, in Richtung des Deutschen Basketballbundes? Wen machen Sie dafür verantwortlich?
Es ist zunächst einmal eine Feststellung und kein Vorwurf. Ich stelle fest, dass es in unserem Land, in der Sportlandschaft, ein Dreieck gibt, das sich gegenseitig befruchtet. Dieses Dreieck lautet Männerfußball, vertreten durch den DFB, Medien und Wirtschaft. Und diese drei Bereiche sind voneinander abhängig, geben sich gegenseitig und nehmen voneinander. Und es ist in keinem Land Europas so schwer wie in Deutschland, in dieses Dreieck einzudringen, sowohl als andere Sportart, Sprichwort Basketball, Handball, Leichtathletik, als auch als das schwache Geschlecht, Stichwort Frauen- und Mädchensport.
Wie stellen Sie sich vor, dass man da zumindest ein bisschen näher rankommt? Wäre es ein erster Schritt, dass man die Eisvögel Freiburg zumindest mal in einem Atemzug mit Alba Berlin nennt?
Das kann nicht der erste Schritt sein, sondern das muss ja das Ziel sein. Der erste Schritt ist zu machen, indem man sich um die neuen Generationen kümmert. Wir benötigen die Chance für junge Sportlerinnen, die gerade eben 8, 10, 12 Jahre alt sind, Vorbilder zu schaffen. Die Medien muss man mit ins Boot holen, damit ein Mädchen, das in Deutschland zurzeit Fußball spielt, gerne spielt, zum Training geht, sich die Stutzen anzieht und ihre Schienbeinschoner, damit dieses Mädchen nicht mit einem Trikot von Cristiano Ronaldo über die Straße gehen muss, sondern ein Vorbild, ein Ebenbild kennt, dessen Trikot sie trägt, und zwar steht da ein Frauenname drauf. Wir brauchen Institutionen, die sich stark machen, um Mädchen stark zu machen, um Mädchen in unserem Land die gleichen Chancen zu geben, unter anderem im Sport, wie ihren männlichen Pendants.
Jetzt haben Sie zumindest in Freiburg, kann man lesen, ich will nicht sagen einen Boom ausgelöst, aber doch für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt mit dem Spiel Ihrer Mannschaft und jetzt auch mit dem Meistertitel. Können Sie daraus etwas ziehen, zumindest regional?
Das weiß ich nicht. Ich hoffe es sehr. Wir haben nur zum wiederholten Male den Beweis angetreten, dass all das, was diejenigen, die für eine Beibehaltung des starren Systems, das wir haben in Deutschland, plädieren, dass sie nicht recht haben. Frauensport ist nicht weniger attraktiv. Wir erleben im Frauensport genauso wie im Männersport dieselben Emotionen. Man muss nur ermöglichen, dass sich das Publikum, dass sich die Kinder, dass sich die Fans mit den Sportlern identifizieren können. Es ist dieselbe Begeisterung, ob das eine junge Frau macht oder ein junger Mann. Das müssen wir verstehen. Und den Beweis haben wir angetreten. Waren Sie zu Gast in unserer Halle, haben Sie nur leuchtende Augen gesehen. Die Leute, die dieses Endspiel miterlebt haben, haben am Sonntagabend keinen Tatort mehr nötig gehabt. Das war die Emotion, die der Sport und nur der Sport verkaufen kann.
Nachdenkliche Worte von Meistertrainer Harald Jansson nach dem ersten Basketball-Meistertitel der Eisvögel Freiburg. In Sport am Sonntag geht's jetzt nach München. Zweites Finale um die deutsche Eishockeymeisterschaft der Männer. Und da schafften die Eisbären Berlin in einem dramatischen Spiel den Ausgleich in der Finalserie. Taufik Kalle berichtet.
So stellt man sich ein Eishockeyfinale um die deutsche Meisterschaft vor. Der ERC Red Bull München und die Eisbären aus Berlin, die schenken sich nichts, auch im zweiten Spiel dieses Playoff-Finals. Am Ende gewinnt dann aber Berlin glücklich in der zweiten Overtime. 3:32 dort gespielt. Wieder Franz Nielsen, der vorher auch schon getroffen hatte. Die Münchner zu Spielbeginn dann schnell in Führung durch Parks. Föderl gleicht noch im ersten Drittel aus. Dann keine Tore im zweiten Drittel. Danach geht Berlin zu Beginn des dritten Drittels in Führung. Franz Nielsen war es. Und dann können die Münchner nochmal ausgleichen durch Trevor Parks, bevor eben Berlin am Ende den Siegtreffer macht. Morgen gibt es dann schon das dritte Spiel in Berlin. Keine Zeit für Pausen.
Ebenfalls in München ist heute das ATP-Tennisturnier zu Ende gegangen. Das Einzelfinale war allerdings eine ganz kurze Angelegenheit, berichtet Kilian Medele.
Holger Rune gewinnt das Turnier in München, weil Bortic van der Sands Röp aufgeben musste. Bei einer 4:3-Führung im ersten Satz hatte der Niederländer plötzlich Schwierigkeiten mit dem Kreislauf, hat es nach einer langen Behandlungspause nochmal versucht, aber ihm war anscheinend so schwindelig, dass er sich kaum auf den Beinen halten konnte. Nach ein paar Bällen war dann endgültig Schluss. Damit holt der gerade 19 gewordene Däne Holger Rune seinen ersten Titel auf der Tour. Davis Cup Stimmung unter den knapp 4000 Zuschauern gab es im Doppelfinale.
Und mit dieser Rückhandfackel von Andy Mies haben sie es dann.
Kevin Kravitz und Andreas Mies, oder kurz Kramies, gewinnen ein packendes Spiel gegen die spanisch-brasilianische Paarung Hernandez-Matos.
Und wir bleiben noch einen Moment in der bayerischen Landeshauptstadt. Am Dienstag sind es noch genau 100 Tage, dass dort die zweiten European Championships stattfinden, die gemeinsamen Europameisterschaften in mehr als 10 Sportarten. Ein großes Multisport-Event, aber im Vergleich noch überschaubar. Die Vorfreude ist groß, auch bei Verena Dietl, die dritte Bürgermeisterin, die Sportbürgermeisterin von der SPD, hier bei uns im Deutschlandfunk-Interview. Auch dazu, dass in der Pandemie der Ticketverkauf noch eher schleppend anlief.
Ja, also man muss natürlich auch erstmal werben für so ein Event. Ich meine, es ist nochmal was ganz anderes. Nichtsdestotrotz, dass viele Europameisterschaften da drinnen sind, ist es trotzdem so, dass man erstmal irgendwie erzählen muss, was überhaupt dieses Event beinhaltet. Aber ich glaube, mittlerweile haben wir da wirklich gut kommuniziert und wissen auch viele Bescheid. Und natürlich gab es erstmal auch eine Zurückhaltung, weil man sich zum Beispiel im Winter noch gar nicht vorstellen konnte, dass im Sommer schon wieder so ein Event stattfindet. Aber man merkt ja langsam auch wieder, dass Veranstaltungen möglich sind. Und ich glaube, auch dadurch können sich die Menschen auch besser vorstellen, jetzt wieder Tickets zu kaufen. Und dann haben wir einen richtig guten Sportsommer dieses Jahr dann auch bei uns in München und im Olympiaanlage.
Ist ja ein ganz junges, neues Event noch, was man sich ausgedacht hat. So ein Multisport-Event auf kleinerer Ebene mit einem Dutzend Europameisterschaften. Ist das für eine Stadt wie München, ich will es mal dankbar nennen, also ist das ein dankbares Großereignis? Man hat viel auf einem Ort, aber doch nicht so wahnsinnig übergroß wie Olympische Spiele?
Ja, also es ist schon Wahnsinn, was da irgendwie auch alles mit dabei ist. Die Europameisterschaften, furchtbar viele Sportlerinnen und Sportler, die dann nach München kommen, viele Fans, die mit dabei sind. Also es hat schon ein großes Format. Wir als Stadt München haben natürlich schon viele große Sportveranstaltungen ausgerichtet. Und besonders gut passt es natürlich dieses Jahr bei uns, weil wir genau vor 50 Jahren Ausrichter der Olympischen Spiele waren. Und viele, also meine Generation und die jüngeren Generationen kennen ja gar nicht Olympische Spiele. Und deswegen versuchen wir auch genau diesen Geist von Olympischen Spielen wieder nach München zu holen. Und dieses Mal mit European Championship und hoffen auch natürlich, dass das da gut angenommen wird. Unsere Idee ist nicht nur Sport zuzusehen, also wirklich Spitzensport hier nach München zu holen, sondern gleichzeitig auch auszuprobieren, also auch Interesse an den Sportarten zu wecken. Und deswegen haben wir jetzt in diesem Zusammenhang auch viele Mitmachmöglichkeiten für die Sportarten, die sich auch bei uns über die ganze Stadt verteilen.
Wenn Sie Olympia ansprechen, das hat ja in vielen Städten in Westeuropa, auch eben in München, gar keinen so guten Ruf mehr. Wir hatten das Thema mit einer Olympia-Bewerbung, die dann auch gescheitert ist am Bürgervotum. Ist das jetzt noch eine vertretbare Größe? Also ist das etwas, wo man die Bevölkerung noch für begeistern kann, diese European Championships, weil Olympia einer ganz anderen Dimension nochmal spielt?
Also es gibt natürlich viel Kritik an den Olympischen Spielen und ich denke, man muss auch schon nochmal differenzieren zwischen den Winterspielen und den Sommerspielen. Natürlich auch mit dem ganzen Hintergrund der Bewerbung, an was muss man sich alles halten, was sind die Kriterien, was sind die Vorgaben, wie werden da auch die Städte dann natürlich unter Druck gesetzt, die sich darauf bewerben. Aber wir hatten uns ja zweimal mit Olympischen Spielen für die Winter beworben, da gab es natürlich viel Kritik, aber es hing auch viel zusammen damit, mit der Situation, haben wir dann überhaupt den Schnee vorhanden, was müssen wir dann alles irgendwie nochmal zusätzlich anbieten. Und ich denke schon, dass man jetzt auch über eine Veranstaltung wie European Championship nochmal zusätzlich für den Sport wieder werben kann, weil es sind die wichtigsten Spiele, Olympische Spiele und jetzt die European Championship für die Sportlerinnen und Sportler. Und darum soll es ja auch gehen, dass der Teamgeist geweckt wird, dass es wirklich irgendwie wichtig ist, den Sport nach vorne dran zu stellen. Und ich denke schon, dass man über so eine Veranstaltung das auch wieder besser rüberbringen kann.
Höre ich da bei Ihnen so einen ganz kleinen olympischen Traum noch raus?
Ja, natürlich. Ich habe voll und ganz damals als Stadträtin noch begleitet, die Bewerbungen. Und natürlich wünscht man sich das für seine Heimatstadt, dass man so eine große Veranstaltung mal nach München holt. Und ja, der Traum bleibt weiterhin bestehen. Und jetzt probieren wir mal diesen Sommer European Championship aus.
Als Aufwärmprogramm. Das heißt, es gibt tatsächlich konkrete Überlegungen, dass Sie da nochmal ins Rennen gehen wollen?
Ja, können wir immer wieder darüber natürlich diskutieren. Und wie ich gesagt habe, es gibt ja auch Unterschiede zwischen Winter- und Sommerolympiade. Aber jetzt, ich glaube, München hat immer gezeigt, dass wir stark sind in Großsportveranstaltungen. Und deswegen lehnen wir das sicherlich auch nicht ab.
Ist dann sicherlich nochmal ein anderes Thema, weil da wahrscheinlich trotzdem immer noch, egal ob Winter oder Sommer, viele kritische Fragen gestellt werden würden, auch in Ihre Richtung, die Sie dann beantworten müssen. Lassen Sie uns nochmal über die European Championships sprechen. Das ist ein großes Ereignis, das es noch gar nicht so lange gibt. Berlin hat das einmal probiert vor einigen Jahren. Das war auch ein großer Erfolg, weil eben Sport sehr nahbar geworden ist und viele Veranstaltungen dann gleichzeitig und relativ einfach für die Fans zu besichtigen waren. Ist das aber trotzdem etwas, wo man in der Vorbereitung eher noch Werbung machen muss? Also fehlt da so ein bisschen, ich sag mal, Glamour-Faktor noch?
Ja, also ich glaube, das können viele noch gar nicht mit European Championship noch gar nicht so viel anfangen, ja, weil es hat jetzt erst einmal stattgefunden. Es sind verschiedene Sportarten, die ihre Europameisterschaften ausrichten. Und ich glaube, die Idee dahinter und was wirklich dahinter steckt, dass man so einen Mitnahmeeffekt hat, dass man irgendwie an verschiedenen Orten das bespielt, das müssen die Menschen, glaube ich, erst erleben. Und wenn man das dann auch gesehen hat, dann hat man da auch einen Bezug dazu. Und ich finde auch schön, dass wirklich bei uns Freistaat Bayern und die Bundesrepublik das unterstützt. Also das ist ja eine gemeinsame Veranstaltung von uns, die wir auch dadurch finanziert haben. Und ich glaube, umso mehr das auch gesehen wird und ins Bewusstsein kommt, wird sicherlich auch European Championship eine Veranstaltung werden und eine Sportveranstaltung, die ein hochkarätiges Format hat. Das ist es definitiv. Und ich glaube, dass für die Menschen das dann auch noch mal deutlicher wird, was wirklich dahinter steckt.
Münchens Sportbürgermeisterin Verena Dietl im Deutschlandfunk zu den European Championships, die in 100 Tagen beginnen werden. Wir haben vor der Sendung miteinander gesprochen. Sponsoren bei solchen internationalen Events, natürlich noch viel mehr bei den ganz großen wie Fußball, WM oder Olympia, stehen seit etlicher Zeit unter größerer Beobachtung als früher. Eine Fanumfrage aus dem vergangenen Jahr zeigt, für etwa 2/3 der Fußballfans sind Moral und Ethik bei Sponsoren wichtige Werte. Nur für 3% spielen sie keine Rolle. Bei vielen Sportorganisationen stehen diese Werte aber noch nicht oben auf der Agenda. Piet Kreuzer berichtet.
Passend zum Zeitgeist, glaube ich auch, in unserer Gesellschaft, in der europäischen Gesellschaft, dass da einfach verstärkt Dinge hinterfragt werden.
Tim Ströbel von der Universität Bayreuth ist Experte in Sachen Sponsoring. Er glaubt,
dass man hier auch als Sportorganisation mehr tun muss, als nur darüber nachzudenken, sondern dass man hier definitiv zum Handeln aufgefordert ist.
Bei vielen Inhabern der Marketingrechte ist das aber noch nicht angekommen. Bestes Beispiel Bayern München. Der Verein streitet sich mit seinen eigenen Fans über den Vertrag mit Qatar Airways. Die Jahreshauptversammlung im September 2021 eskalierte.
Ja, zunächst ist es richtig, wir haben mit Qatar Airways einen Vertrag, der noch bis Ende 2023 läuft. Und wir haben sehr, sehr klare Kriterien, an denen wir solche Partnerschaften ausrichten. Und nicht nur Kriterien, sondern es gibt ganz, ganz klare Compliance-Anforderungen.
Am Ende wurde die Debatte abgebrochen über Qatar Airways, auch Topsponsor der UEFA. Dass die Europäische Fußballunion nicht sonderlich auf die gesellschaftliche Akzeptanz ihrer Sponsoren achtet, zeigt auch der Fall Soccer. Wenige Monate vor der EM, die auch in Baku gespielt wurde, beendete man zwar das Sponsoring mit dem aserbaidschanischen Unternehmen, aber nicht wegen dessen Propaganda im Krieg gegen Armenien, sondern aus finanziellen Gründen. Ersetzt wurde sogar durch Gazprom. Ein anderes Beispiel. Bei der Copa America waren 3 der 4 Turniersponsoren aus China. Unter anderem der chinesische Impfhersteller Sinovac, der 50.000 Dosen Impfstoff für das Turnier gespendet hat. Für den Sportökonomen Simon Chadwick ein Paradebeispiel für den Zusammenhang von wirtschaftlicher und politischer Macht. Über diese Verbindungen wird sportpolitisch Druck ausgeübt. Der könnte sich dann auszahlen, wenn die Vergabe der Fußball-WM 2030 ansteht. China hat großes Interesse, meint Chadwick.
Da geht es nicht um Softdrinks und Hamburger, sondern da geht es um mehr. Diese Art von Sponsoring gehört zur Diplomatie. Im Fall von Sinovac können wir sehen, der Impfstoff ist ein wichtiger Teil der chinesischen Diplomatie.
Die Sportorganisationen müssen sich ändern, damit Ethik keine Worthülse bleibt.
Und ich glaube eben, dass das die Aufgabe des Sportmanagements in Zukunft sein muss, dass man sich hier mit diesen Fragen auseinandersetzen muss und das Ganze dann eben auch in Einklang bringen muss mit einem Marketing, mit einem Sponsoring, mit der Finanzierung des Sports sozusagen.
Meint der Sponsoring-Experte Ströbel. Christoph Lüttke, Wirtschaftsethiker von der TU München, empfiehlt, dass Sportorganisationen noch weitergehen und eigene Richtlinien für sich aufstellen, nach denen die Sponsoren ausgewählt werden, die überhaupt in Betracht kommen.
Zum Beispiel müssen da diese und jene Aspekte berücksichtigt werden. Und da kann man dann über Menschenrechte sprechen, da kann man auch über die Nachhaltigkeit sprechen.
Diese Debatte ist zwar nicht neu, die Konflikte mit Sponsoring aus verschiedenen Ländern existieren schon viele Jahre, aber auch beim Zukunftsthema Nachhaltigkeit seien viele im Sport unbedarft und ohne Strategie, erklärt Sponsoring-Experte Ströbel.
Das ist, glaube ich, eine konkrete Aufgabenstellung, die man hier für die nächsten Jahre haben wird, um sich darüber eben wieder auch entsprechend attraktiv für Sponsoren, für Medien, für die Öffentlichkeit auch zu positionieren. Und hier auch klar entsprechende Inhalte und Werte zu vertreten.
Und das ist eben nicht mehr nur, ich lege eine Bilanz vor mit den nackten Zahlen, was habe ich eingenommen, was habe ich ausgegeben.
Ergänzt Wirtschaftsethiker Lüttke. Es brauche im Sport auch die Standards, die es in der Wirtschaft sonst gäbe.
Da muss ich über Sponsoren, Umgang mit Sponsoren reden und viele Dinge auch über das, was ich selber eben für die Gesellschaft tue.
Wichtig sei dabei vor allem Transparenz, gerade in Bezug auf Sponsoren aus sogenannten kritischen Ländern. Das heißt, Verbände und Vereine müssen nicht Sponsoring aus diesen Ländern prinzipiell ausschließen. Sie müssen aber klar benennen, warum sie was tun, so der Ethiker. Gerade Deutschland schneide im internationalen Vergleich schlecht ab.
In England, große Vereine, die haben eine viel, viel professionellere Berichterstattung. Und da steht drin, wie gehen wir mit Sponsoren aus diesen Ländern um. Das heißt noch nicht, dass ich jetzt das nicht machen darf, dieses nicht machen darf, sondern einfach nur, dass ich auch sage, was ich tue. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Es fehlt in Deutschland häufig an diesem, ich sage es und dann tue ich es. We walk the talk, sondern man versucht häufig immer noch mit so einer Art Gemauschel durchzukommen, sage ich mal, ein bisschen überspitzt. Und da muss man, glaube ich, nacharbeiten.
Den Beitrag von Piet Kreuzer finden Sie auch in unserer kostenlosen DLF-Audiothek. Und am Ende dieser Sendung kommen wir jetzt zu einem berühmten englischen Sportort, Sheffield und das Crucible Theatre, der Ort, an dem seit Jahrzehnten die Weltmeisterschaft der Billardvariante Snooker ausgetragen wird. Heute Nachmittag hat das Finale begonnen zwischen zwei Superstars ihres Sports, Ronnie O'Sullivan und Judge Trump. Und vor dem Spiel habe ich mit Thomas Hein darüber gesprochen. Er ist Snooker-Bundestrainer und seit Jahren Eurosport-Co-Kommentator. Das Finale dauert bis morgen Abend. Ich wollte von ihm wissen, warum das eigentlich so lange dauern muss.
Erster Grund ist natürlich der kulturelle Hintergrund. Also die WM war ja in ihren Ursprüngen nur über Tickets finanziert und diese Historie hat man dann eben weitergeführt. Zum anderen ist es natürlich so, dass da auch die Kondition über diese riesigen langen Strecken natürlich eine Rolle spielt. Und Spieler, wenn man sie fragt, die sagen also Best of Five, Best of Seven in den normalen Qualifikationen, ist ein bisschen russisch Roulette und auf den langen Distanzen, da setzt sich dann eben aus deren Sicht auch der durch, der durchgehend die beste Leistung bringt.
Es ist jetzt Best of 35, also wer zuerst 18 Spiele gewinnt im Finale. Jetzt haben wir Judge Trump und Ronnie O'Sullivan, zwei der ganz großen Namen auch im Finale. Ist das für Sie ein Verdientes nach dieser Weltmeisterschaft?
Es ist natürlich für viele Leute ein Traumfinale. Da spielen jetzt zwei Generationen gegeneinander. Die Halbfinals waren schon sehr, sehr stark besetzt. Und ich denke, viele Snooker-Fans freuen sich, weil die Fanbase bei beiden Spielern, die ist doch enorm groß.
Judd Trump, der ist ja seit einigen Jahren vielleicht sowas wie der große Shootingstar gewesen. Der hat im Halbfinale schon sehr deutlich geführt. 7-1 und 10-4 und lag dann auf einmal 15-16 hinten. Ist jetzt dieser ganz knappe Sieg im letzten möglichen Frame, ist das für ihn ein Vorteil, weil er jetzt nochmal mit so einem Kick ins Finale geht? Oder ist er vor allen Dingen erschöpfter als Ronnie O'Sullivan?
Also erschöpft, denke ich mal, werden die beide sein. Aber das Adrenalin wird die gleich auch dann schon zur Leistung treiben. Den Kick würde ich sagen, Judd Trump war ja verpönt als junger Spieler, der locht und locht und locht, aber an sich taktisch da so einige Defizite hat. Das hat er jetzt gezeigt, der kann kämpfen und es sah ja wirklich für viele Zuschauer auch so aus. Also das war es dann, Aufholjagd, Mark Williams hat funktioniert. Judd Trump ist raus und hat dann im letzten Frame eben bewiesen, dass er sich zusammenhalten kann und er ist gut gewappnet fürs Finale.
Wenn Sie das Wort Taktik ansprechen, ist ja immer noch eine Sportart, die nicht so viele Menschen in Deutschland kennen, immer mehr. Es gibt eine stetig wachsende kleine Fangemeinde. Wie viel spielt denn Taktik am Ende eine Rolle, gerade in so einem langen Finale?
Also wir nennen es ja Matchplay. Das heißt, in den Bällen sind die eigentlich alle gleich stark. Also wenn es da um das Break spielen, wenn man dann in den Bällen ist, da sind die eigentlich auf einem Niveau. Aber so im taktischen Spiel, also auch diese Geduld, Taktik hat ja auch damit was zu tun, den Gegner ein bisschen auch zu provozieren, ein bisschen zu reizen, ihn aus dem Spiel zu nehmen. Gerade auf die langen Strecken geht es ja nicht nur um die hohen Breaks. Es geht ja da wirklich darum, auch diese knappen Frames auf sein Konto zu schreiben. Und das hat Judd Trump jetzt auch gelernt.
Seit vielen Jahren läuft das auch in Deutschland frei empfangbar zu sehen auf Eurosport. Sie kommentieren da ja auch mit. Die Einschaltquoten liegen, wenn ich es richtig weiß, so im hohen sechsstelligen Bereich. Merken Sie denn auch an der Basis, Sie spielen ja selbst und sind auch Bundestrainer, dass sich in den letzten Jahren da was entwickelt hat, dass da mehr Leute fasziniert sind von diesem Sport und das selber ausprobieren wollen?
Also auf jeden Fall, die Antwort ist ja. Es gibt natürlich eine Diskrepanz zwischen den Zahlen der Zuschauer und den Zahlen der Aktiven. Aber es gibt unfassbar viele Menschen auch, die von der Couch kommen, die Fernbedienung zur Seite legen und sagen, ich will das dann auch mal probieren. Und so hat sich stetig eigentlich auch die Aktivenzahl vergrößert, die Tischanzahl vergrößert. Und das tut uns einfach gut, dass so viel Snooker über Jahre im Fernsehen gezeigt wird.
Wie viel muss ich denn investieren, um zumindest halbwegs passabel da mal 1, 2, 3 Bälle hintereinander lochen zu können?
Die Frage ist ein bisschen schwer zu beantworten. Also zunächst mal hat ein Snookerspieler im Breitensport eine hohe Leidensfähigkeit. Also ich würde es mal so ausdrücken. Das heißt, das dauert ein bisschen und bei dem einen geht es ein bisschen schneller, weil Vorerfahrungen vielleicht aus dem Poolbillard schon ein bisschen da sind. Aber ich denke mal, also nach einem halben Jahr sieht man schon erhebliche Verbesserungen unter Anleitung. Und je nach Potenzial des Einzelnen geht es dann auch relativ schnell auch schon ein ganzes Stückchen weiter.
Das ist ja insgesamt ein sehr britisch geprägter Sport, sieht man ja auch an den absoluten Top-Athleten. Da kommen jetzt immer mal wieder mehr, auch aus anderen Ländern dazu. Ist es für Sie denkbar, dass Snooker irgendwann in Deutschland jemals mehr als absolute Nische sein wird?
An sich fühlen wir uns mit der Nische ehrlich gesagt auch ganz wohl. Ich glaube nicht, dass wir da einen Superboom kriegen. Also das, was wir jetzt haben, also ich mache das jetzt 30 Jahre, das ist schon eine Basis, die ist im Vergleich zu vor 30 Jahren extrem gut. Wir haben mittlerweile ab und an auch deutsche Spieler, die an die Tür da anklopfen, die auf der Main Tour waren. Wir haben natürlich in Deutschland jetzt hier nicht die breite Masse, weil wir sind eine Amateursportart mit deutlich begrenzten Mitteln. In England ist da zum einen eine deutlich größere Breite. Snooker-Stars sind da wirklich Celebrities, also Berühmtheiten. Snooker gehört zu England, da kommt eine Menge. Und in China wird eben auch einiges getan, um immer mehr Spieler auf diese Main-Tour zu bekommen.
Dann zum Schluss nochmal zurück aufs Finale gekommen. Sie haben gesagt, Traumfinale, Trump gegen O'Sullivan. Was zeichnet denn die beiden aus? Nicht nur, dass sie aus unterschiedlichen Generationen kommen?
Also beide spielen extrem flüssig. Beide sind Publikumslieblinge, also absolute Publikumslieblinge. Spielen offensiv sehr attraktiv. Ich erwarte auch, dass die ersten zwei Sessions da so ein bisschen offensiver geprägt sind. Da kann alles passieren. Ich gehe davon aus, dass sie sich auch aneinander hochschaukeln können. Und beide wollen eben auch dem Publikum wirklich was bieten. Und ich glaube, davon kann dieses Finale nur profitieren.
5:3 führt Ronnie O'Sullivan nach der ersten Session gegen Judd Trump. Das war der Snooker-Bundestrainer Thomas Hein. Wir haben vor dem Finale gesprochen, das immer am ersten Montag im Mai endet. Da ist arbeitsfrei in England. Apropos arbeitsfrei. Heute ist ja Tag der Arbeit und wir nehmen den Feiertag zum Anlass, um im Sportgespräch zu fragen, privilegiert und trotzdem ausgebeutet Arbeitsbedingungen im Profisport. Marina Schweizer redet mit Benno Möhlmann, der 1987 noch die Profifußballer die Spielervereinigung VDV gegründet hat. Warum er sie nicht Gewerkschaft nennen wollte, erzählt er bei uns.
Wir sind ja auch damals nicht mit dem Wort Gewerkschaft an die Spieler rangegangen oder haben uns vorgestellt, sondern Vereinigung. Interessensvereinigung war mehr der Ansatz.
War das auch der Grund, weil das ein Reizwort gewesen
auch
wäre?
Auch der Grund. Ich habe auch Gespräche mit der DAG geführt, die uns gerne als eigene Abteilung damit einbeziehen wollten. Wir haben das dann nicht gemacht. Wir wollten schon eine unabhängige Stelle bleiben. Und wir sind ein bisschen weggerückt von dem Begriff Gewerkschaft, weil wir zu dem Zeitpunkt auch noch nicht vorhatten, vielleicht Tarifverträge auch in unserem Forderungskatalog oder was mit aufzunehmen.
Der frühere Profifußballer und Trainer Benno Möhlmann, Ehren- und Gründungspräsident der Spielergewerkschaft VdV, im Sportgespräch mit Marina Schweizer, mit dabei auch der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, Johannes Herber. Das ist auch Teil der Deutschlandfunk Denkfabrik in diesem Jahr. Von der Hand in den Mund heißt das Thema 2022. Das gibt's jetzt schon online, unser Sportgespräch, oder ab 23.30 Uhr dann hier im Deutschlandfunk. Das war Sport am Sonntag mit Matthias Friebe. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.